Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das sind schon spannende Dinge, ja, aber wie meistens in der Wissenschaft werden die Fragen nur größer und nicht kleiner. Mittelmaß und Eifersucht, das heißt, man kann dann umgehen mit Konkurrenz und weiß, wie man beseitigen muss, aber eigentlich ist man ein mittelmäßiger Typ. Es fehlt jede persönliche Brillanz. Das ist einer der Mechanismen, die halt auch zum Repertoire des Populismus gehört, dass man sich nicht um Fakten scheren muss, sondern Storys erzählen, die die eigenen Botschaften stützen. Wer nicht weiß, wo er hin will, kann sich nicht verlaufen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie ergreife ich erfolgreich als Populist die Macht? Für dieses Gespräch habe ich den berühmten Professor Dr. Fritz Simon eingeladen. Zur Person. Professor Simon ist nicht nur ein renommierter Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen der Universität Witten-Herdecke, sondern auch ein erfahrener systemischer Organisationsberater, Psychiater, Psychoanalytiker und systemischer Familientherapeut. Als Mitbegründer der Managementzentrum Witten GmbH und der Simon Weber Friends Systemische Organisationsberatung GmbH hat er die praktische Anwendung seiner tiefgreifenden Einsichten maßgeblich geprägt. Sein beeindruckendes Oeuvre umfasst zahlreiche wissenschaftliche Fachartikel und über 35 Bücher, die in 15 Sprachen übersetzt wurden. Darunter befinden sich so bedeutende Werke wie Kommende Diktaturen, das auf beunruhigende Weise aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen beleuchtet. Stalin und der Apparat, eine tiefgreifende Analyse der Organisation von Diktaturen. Tödliche Konflikte, das die Eskalationsdynamik von Kriegen und Konflikten systemisch durchdringt. Und Wenn rechts links ist und links rechts, das uns hilft, die Paradoxien unserer komplexen Welt besser zu verstehen. Mit seiner Expertise in Systemtheorie, Kommunikation und Konfliktforschung bietet uns Professor Simon einzigartige Perspektiven auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sein Werk ist von unschätzbarem Wert, um die psychologischen und gesellschaftlichen Dynamiken zu verstehen, die unsere Demokratien und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt prägen. Für seine herausragenden Leistungen wurde der 76-Jährige auf den Petersberger Trainertagen 2025 mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Fritz.
Ah, hallo.
Lieber Fritz, ich habe in der Einleitung schon einige Worte für dich gefunden und auch für dein Lebenswerk, für das du auch ausgezeichnet wurdest. Und es gibt für mich ganz viele spannende Stationen in deiner Vita. Und mich würde mal interessieren, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist. Und das ist jetzt schon eine längere Lebensreise. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, was hat dich quasi so als Schüler schon inspiriert? Was hat dich angetrieben und wo wolltest du hin? Denn du hast ja die unterschiedlichsten Ausbildungen und Rollen schon gehabt.
Also jetzt im Rückblick würde ich sagen, obwohl ich das sicher als Schüler nicht gesagt habe, aber jetzt würde ich sagen, wenn ich weiß, wo er hin will, kann sich nicht verlaufen. Also ich habe keine konkreten Ziele gehabt. Ich wollte irgendwie nicht arm unter einer Brücke enden. Also ich wollte immer genügend Geld verdienen. Ich wollte auch nicht ausgestoßen sein aus der Gesellschaft, sicherlich nicht. Aber ich wollte eigentlich auch nie so richtig dazugehören. Also irgendwie wischiwaschi, ich wusste nie genau, was ich wollte. Und schon gar nicht wusste ich, was ich karrieremäßig mal machen sollte oder werden wollte. Also da, mich interessierten viele Dinge, aber keine so sehr, dass ich dafür brannte. Das muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Klar, mich hat schon, ich habe immer ganz gut beobachtet. Ja, also ich habe bin so mit einem größeren Bruder und dessen Freunden aufgewachsen. Und da durfte ich eh nie mitspielen, aber ich konnte zuschauen. Ja, also insofern glaube ich, das, was mein Leben geprägt hat, ist irgendwie die Rolle des Beobachters und dann anschließend das, was man damit macht, wenn man gut beobachtet. Insofern, das könnte ich womöglich als in meiner Kindheit angelegt bezeichnen.
Was wolltest du gerne verstehen? Also du giltst ja als Pionier auch im Bereich des systemischen Denkens. Wann hat so diese Reise begonnen, Hintergründe zu verstehen, Beobachtungen zu analysieren? Was hat dich da angetrieben oder gab es dort Begegnungen, die dich auf diesen Weg quasi gebracht haben?
Naja, als Kind wollte ich natürlich irgendwie verstehen, wie funktionieren. Ja, hätte das als Kind nicht so formuliert, aber heute würde ich sagen, ich wollte schon sehen, wie funktionieren soziale Systeme. Also wie kommt das, dass die Leute so miteinander umgehen und nicht anders? Oder mit mir? Und natürlich wollte ich auch versuchen, mich zu verstehen, was ja schon schwierig genug ist. Also wer versteht sich schon? Ja, also ich wollte verstehen, das ist schon der Punkt, um das es mir ging. Und klar, ein bisschen wollte ich auch die Natur verstehen, aber irgendwie menschliche Systeme haben mich immer mehr interessiert als letztlich die unbelebte Natur.
Was würdest du sagen, was waren so deine Lehrer, Lehrmeister oder die Bücher, aus denen, die dir geholfen haben, das zu verstehen?
Also ich war ja, mein Vater, der immer Schwierigkeiten mit Fremdworten hatte, und wie er sagte, nie zwischen Orthographie und Pornografie unterscheiden konnte, er hat seine Söhne auf ein humanistisches Gymnasium geschickt, damit sie Fremdworte verstehen. Letztlich war das der tiefere Grund. Ja, und ist ja schon interessant, was man da so lernt, weil damals fand ich das alles etwas komisch, weil ich hatte kein Englisch in der Schule zum Beispiel, ja, aber Griechisch und Latein. Und heute würde ich sagen, das ist ein großartiger Schultyp, weil man dort beigebracht bekommt, sich für Sachen zu interessieren, die sich ökonomisch nicht verwerten lassen. Ja, also heute wird ja alles nur unter dem Aspekt, wie kann ich das verwerten, gemacht und getan und verkauft. Und da hat man sich halt, was weiß ich, mit alten Texten beschäftigt, wo irgendein Philosoph hinter einem Jüngling her war, ja, der hübsch war und mit dem er dann irgendetwas anstellte, was dann in den Texten nicht ausgeführt wurde, aber was irgendwie zwischen den Zeilen doch verstehbar war. Also insofern, das hat mich sicher ein bisschen geprägt, ja, obwohl ich sagen muss, ich wahrscheinlich 2 Jahre nach Ende der Schule konnte ich nichts mehr von, weder nach 9 Jahren Latein noch nach 7 Jahren Griechisch hätte ich wahrscheinlich keinen Text mehr übersetzen können, weil ich das alles wieder vergessen habe. Aber also das sind so Dinge, die sicher geprägt haben. Aber wahrscheinlich hat mich in der Schule noch mehr geprägt, wie sie funktioniert. Ich glaube ja, in der Schule lernt man nicht irgendwelche Inhalte. Das ist ja Quatsch. Dummerweise werden Lehrer immer ausgebildet, einem irgendwelche Inhalte beizubringen. Das ist vollkommen Schwachsinn. In der Schule lernt man 2 Dinge. Ja, umzugehen mit seinen Peers, also den Gleichaltrigen, den Mitschülern, und umgehen mit Autoritäten. Das habe ich da auch gelernt. Ja, wie geht man, zum Beispiel habe ich das relativ schnell gelernt und das hat mich wahrscheinlich auch später geprägt, dass man, wenn man gegen den Strom schwimmt, schneller vorwärts kommt. Also in der Schule hatte ich immer Lehrer, die das toll fanden, wenn ich ihnen widersprochen habe oder das Quatsch fand, was sie machten und sagten. Ja, also das waren Gott sei Dank Lehrer, die das gut fanden. Es gab auch den einen oder anderen, der es ganz schrecklich fand, aber dann habe ich halt die Schnauze gehalten. Wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr so genau, erinnere ich mich da ja auch nicht mehr dran, weil das ist ja 100 Jahre her. Also das heißt aber, auch da war mein Fokus schon auf soziale Systeme und wie sie funktionieren gerichtet. Ja, und deswegen habe ich inhaltlich auch aus der Schule nicht sehr viel behalten, aber ich habe meinen Fokus der Aufmerksamkeit behalten. Ja, wie funktionieren Beziehungen zwischen symmetrische Beziehungen, komplementäre Beziehungen und ähnliches? Ja, und ja, wenn du fragst nach Büchern, die mich beeinflusst haben, dann landet man natürlich früher oder später bei Fachbüchern. Aber vorher, ich war ein obsessiver Leser als Jugendlicher und Kind. Ich habe 50 Karl May Bücher gelesen und was einem halt so vor die Augen kam. Ich habe allerdings auch, muss ich sagen, und das finde ich, hat mich auch geprägt, wenn du danach fragst, ich habe das Kapital gelesen mit 13. Allerdings nur den ersten Band, und ich habe auch ein Dreivierteljahr dazu gebraucht und ich habe wahrscheinlich auch drei Viertel davon nicht verstanden, aber ein paar Sachen habe ich schon verstanden.
Zum Beispiel vielleicht für die, ganz kurz für die als Ergänzung, die das jetzt erstmal nicht sagt, das ist das Buch von Karl Marx quasi, das Kapital.
Ja, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch irgendein Podcast-Hörer von dir, wenn du nicht nur Schwachköpfe hörst, nicht weiß, was das Kapital ist. Ja, also na gut, wie auch immer. Aber vielleicht überschätze ich auch meine Mitmenschen. Ja, also das zum Beispiel, ich habe schon kapiert, wie Kapitalismus funktioniert. Ja, dass ein Mehrwert abgeschöpft wird, und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also viel mehr habe ich wahrscheinlich auch nicht behalten oder verstanden, aber das immerhin. Ja, das hat, insofern habe ich dann schon darauf geachtet. Immerhin hat mir die Lektüre dieses Buches dann auch bis zum Abitur eine 1 in Sozialkunde verschafft, weil ich dann irgendwas konnte ich da immer verwenden dafür. Gut, aber dann von den Fachbüchern, naja, ich habe ja Medizin studiert, bin ja Arzt.
Da wollte ich jetzt nämlich genau hin, weil das ja für mich wieder eine ganz andere Disziplin ist. Ja, es hat was mit dem Menschen zu tun, aber es ist ja eine andere Betrachtung des Systems, weil es ja weniger die Psyche ist, sondern mehr der Körper. Was hast du da quasi im Studium für dich rausgenommen und was hat dich dazu bewogen, dann Arzt zu werden?
Naja, mich interessierte die Psyche schon, aber mich interessierte nicht das Studium der Psychologie. Weil alles das, was ich da gehört hatte, war schrecklich. Ja, eigentlich nur Statistik und all so ein Zeug. Und ich habe dann quasi die Psyche versucht zu umzingeln. Also den Körper als, heute würde ich systemtheoretisch sagen, als relevante Umwelt der Psyche. Und ich habe auch noch Soziologie studiert, also Soziologie und Medizin. Soziale Systeme als relevante Umwelt der Psyche. Also das sind beides zwei Systeme, in die man wirklich intervenieren kann, direkt. Die man auch direkt beobachten kann. Ne? Körperliche Untersuchungen gibt es, gibt 1000 Laborverfahren, wie man versuchen kann, herauszufinden, wie der Körper funktioniert, Physiologie, ähnliches, Anatomie, man kann Menschen aufschneiden, habe ich ja auch alles gemacht. Ja? Und man kann soziale Systeme direkt beobachten. Man kann schauen, wer tut was wie und wer reagiert wie darauf. Wie sind die Spielregeln der Interaktion und Kommunikation? Aber eine fremde Psyche kann man nicht beobachten. Ich halte Psychologie für eine höchst problematische Wissenschaft, weil sie einen Gegenstandsbereich hat, den man immer nur alleine beobachten kann. Und das auch nur unvollständig. Ja, wo gibt es das sonst, dass man Wissenschaft, die ja auf Objektivierung von Aussagen setzt. Das heißt, mehrere Beobachter müssen mit den gleichen Verfahren zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen. Wie kann man das machen, wenn es ein Gegenstandsbereich da ist, den immer nur einer beobachten kann? Direkt. Ja, ist wissenschaftlich höchst fragwürdig. Also was Psychologie deswegen macht, ist, sie untersucht eigentlich immer nur Teilnahme an Kommunikation. Ich gebe jemandem einen Test, Teilnahme an Kommunikation. Ja, wenn er ihn gut ausfüllt, kriegt er einen hohen IQ. Wenn er nicht recht gut ausfüllt, gebe ich ihm einen anderen. Aber ob er da jetzt Fake gemacht hat, ist natürlich schwierig, Fake, was positive Leistung zu machen. Aber negative kann man allemal machen. Ja, also kann schon sich als Schwachkopf darstellen, obwohl man eigentlich ziemlich schlau ist. Und manchmal ist es ja auch schlau, sich als Schwachkopf darzustellen.
Was glaubst du, inwiefern verändert sich da das, der Bereich auf die Psychologie mit den Entwicklungen der Neurowissenschaften. Also wenn man schaut, was
die
man immer mehr
messen. Neurowissenschaft hatte überhaupt nichts mit Psychologie zu tun. Ja, die versuchen jetzt irgendwelche Bilder, die sie machen oder womöglich auch Filme, die sie aufnehmen von Hirnprozessen zu korrelieren mit psychischen Sachen. Okay, kann man ja machen. Ja, aber es wurde schon früher korreliert, der Stand der Sterne mit psychischen Effekten. Mhm. Aber letztlich ist das dasselbe Niveau. Gut, das ist ein bisschen näher dran, ich gebe es zu. Das war jetzt ein bisschen sehr weit weg, das mit den Sternen. Ja, aber natürlich erklärt das nicht sehr viel. Aber es ist trotzdem sehr praktisch, ja, weil ich muss nicht wirklich die kausalen Zusammenhänge verstehen, um Korrelationen nutzen zu können. Nach dem Motto, wenn ich da das Hirn reize, dann passiert dieses oder jenes, ja, in der Psyche. Das kann man nutzen, wunderbar. Aber es ist natürlich immer noch keine psychologische Wissenschaft in dem Fall. Trotzdem ist es nützlich und man soll das machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, das zu tun. Nur die Annahme, dass die Hirnforschung ja uns wirklich sehr viel weiterbringt. Ich bin ja Psychiater, gelernter Psychiater, und muss sagen, in den letzten 25 Jahren, ich weiß nicht, wann es war, waren das die 90er Jahre, die als das Jahr der Hirn, als Jahrzehnt der Hirnforschung ausgerufen wurde. Seither ist kein neues Psychopharmakon entdeckt worden. Es ist nichts Neues passiert. Man hat schöne neue Bilder, man hat schöne Korrelationen. Ja, Elon Musk setzt einem irgendwelche Chips ins Hirn, damit man nicht mehr selber denken muss oder sich nicht mehr erinnern muss oder was auch immer er da macht. Das sind schon spannende Dinge. Ja, aber wie meistens in der Wissenschaft werden die Fragen nur größer und nicht kleiner durch sowas.
Das fand ich jetzt spannend, dass du in Anführungsstrichen ja so ein bisschen kritisch oder gegen die Psychologie nicht geschossen hast oder argumentiert hast. Und gleichzeitig bist du Psychiater und Psychoanalytiker. Das heißt, du hast dich ja intensiv mit der Wissenschaft dann schon beschäftigt, oder?
Ja, natürlich. Also, man muss sich ja doch nicht nur mit Sachen beschäftigen, die als Wissenschaft alle Standards erfüllen. Natürlich ist die Psyche hochspannend. Ja, trotzdem gibt es Begrenzungen. Ne? Eine der Begrenzungen, die muss man anerkennen, ist, dass man eben nicht keinen direkten Zugang zu einer fremden Psyche hat. Das denken ja die Neuroforscher, dass sie jetzt irgendwann einem ablesen können, was jemand denkt. Mag auch sein, dass sie das irgendwann schaffen. Okay, ja, will ich gar nicht ausschließen. Aber im Moment ist es noch so, dass die Psyche eines Menschen von außen nicht durchschaubar ist. Und das ist nebenbei bemerkt ja die Grundlage seiner Freiheit. Ja, die Gedanken sind frei. Nur die Tatsache, dass deswegen ist Empathie ja eine Zumutung. Einen anderen Menschen zu verstehen, ist eine Grenzverletzung. Wenn jemand sagt, ich verstehe dich, sage ich ihm eigentlich, deine Autonomie ist nur begrenzt, weil ich könnte dich eigentlich kontrollieren, weil ich verstehe dich, ich weiß, wie du funktionierst. Schrecklich. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang eine psychoanalytische Praxis betrieben und ich erinnere mich, dass ich eine Patientin, die hatte ich 300 Stunden in Analyse. Und in der 299. hat sie mir gestanden, dass sie sich eigentlich vorgenommen hatte für die 300. Stunde, es war klar, das ist die letzte, irgendetwas tun zu wollen, was mich schockiert und was ich überhaupt nicht einordnen und verstehen kann. Und der Grund dafür war, dass sie sagte, sie könne es nur schwer ertragen, dass sie das Gefühl hat, ich wüsste eigentlich alles über sie und wie sie funktioniert. Und sie hat ja recht. Ja? Deswegen, es ist zwar schön, verstanden zu werden, aber es ist natürlich auch riskant, verstanden zu werden. Ja? Das ist ja das, was all diese Geheimdienste versuchen, herauszufinden, was irgendwer wann tun wird. Und Amazon schafft das ja teilweise schon, indem sie die Pakete schon abschicken, bevor man sie bestellt hat. Ja?
Das ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Dreh jetzt, wenn wir so ein bisschen schauen, wo du sagst, wie man in den Menschen reinschaut. Und deine letzten Bücher haben sich ja intensiv mit gesellschaftlichen, globalen Entwicklungen beschäftigt. zum Beispiel jetzt Stalin und der Apparat. Gut, Stalin ist jetzt tot, aber wenn wir trotzdem nach Russland schauen, hängt ja gerade viel vom Weltgeschehen, von den Führern USA, China, Russland ab. Für uns in Europa maßgeblich jetzt auch von Putin unter anderem. Welchen Blick hast du da als Psychoanalytiker auf diese Person zum Beispiel? Würdest du dir da anmaßen oder zu sagen, ja, ich verstehe, was dort passiert, ich verstehe diesen Menschen, oder hältst du das für willkürlich und erratisch?
Nein, das ist nicht erratisch und das ist auch nicht willkürlich und trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich ihn verstehe. Aber ich habe das Stalin-Buch auch geschrieben, weil ich die Beziehung zwischen dem, was da psychisch passiert und dem, was sozial passiert, ein Stück analysieren wollte. Und ich glaube, man kann Putin nicht verstehen, wenn man Stalin nicht versteht. Ja, deswegen verstehe ich gar nicht, warum nicht jeder, der sich für Putin interessiert, dieses Buch kauft und liest. Ja, weil diese schlichte, oder auch mit Trump, die muss man ja auch verstehen. Alle Leute reden immer von Narzissten, dass Diktatoren große Narzissten wären. Aber das ist natürlich Quatsch, wenn ein pathologischer, so nenne ich es mal, Narzissten sind wir ja alle irgendwo, einen pathologischen Narzissmus hat, dann wird er ja nicht gleich Diktator. Ja, das heißt, man muss eigentlich immer die Kopplung schauen zwischen dem, was ist psychisch und was ist sozial. Und Stalin wäre nicht Diktator geworden und auch nicht dieser grausame Mörder, der hat ja auch Millionen von Leuten umbringen lassen, ja, in der Ukraine und im Gulag und so, wenn es nicht diesen ganzen Apparat, die Geheimdienste gegeben hätte in der russischen Geschichte. Seit Ivan dem Schrecklichen gibt es russische Geheimdienste und russische Autokraten. Ja? Und Putin gehört genau in diese Reihe. Ja? Der Apparat sucht sich die Menschen, die dazu passen, also der Geheimdienst, der wird ja gerne Apparat genannt oder wurde auch Apparat genannt, das ist ja nicht meine Formulierung. Und Stalin ist zum Beispiel zu dem geworden, was diese Partei, der Sicherheitsdienst, aus ihm gemacht hat. Stalin war Klosterschüler. Der war im Priesterseminar, der hat Gedichte geschrieben, ja, eine zarte Seele, ein Muttersöhnchen, vom Papa gehauen. Ja? Nebenbei ist das häufig eine Konstellation. Ich schreibe gerade ein Buch über Diktatoren generell, ja, und habe jetzt, glaube ich, mich sehr intensiv mit 20 anderen weiteren Diktatoren beschäftigt, von Idi Amin, ja, bis zu Saddam Hussein und wie sie alle heißen. Also diese Konstellation bei Stalin mit einer engen Mutterbeziehung, die ihn idealisiert hat, ja, ihm einen Größenideen auch vermittelt hat. Ne? Und das war aber für die Mutter, die sehr fromm war, er wird Priester, ne? Eine enge Beziehung zum lieben Gott. Ja? Und auf der anderen Seite einen autoritären, brutalen Vater, der ihn geschlagen hat, mit dem er kämpfen musste. Also das gibt so eine ambivalente Beziehung zur Autorität. Das ist eine Konstellation, die relativ häufig zu finden ist, ja, bei solchen Leuten. Aber damit ist man, wenn man so eine Konstellation hat, die wahrscheinlich Tausende von Menschen in ihrer Familie haben, ja, wäre es nicht irgendwie Muttersöhnchen. Welcher Sohn wird nicht von der Mutter irgendwo vergöttert und ja, schau dich an, ja? War bestimmt genauso, ja, vermute ich mal. Ja, also insofern, deswegen wirst du nicht, Podcaster ist ja auch schon schlimm, aber wirst du nicht gleich Diktator. Deswegen, ja, dazu brauchst du eine Organisation, ja, in der du dich dann so bewegst, dass du den Selektionskriterien entsprichst. Und das ist eher nicht, dass du dich groß narzisstisch nach vorne drängst, sondern du wirst da, kommst nach vorne, wenn du eher eine kleine graue Maus bist. Putin ist eine kleine graue Maus, die an die Spitze gekommen ist. Der ist ja kein brillanter Typ gewesen und große Erfolg. Und der war eine kleine Nummer in Dresden. Ja? Überhaupt, Stichwort klein, ich werde jetzt frei assoziativ, ich gebe es zu, aber die meisten Diktoren waren kleine Wichte, angefangen von Napoleon, der 1,60 war, Stalin war 1,68 Meter groß, ja? Putin ist auch nicht viel größer. Ja? Und wo du hinschaust auf diese ganzen Diktatoren, Duvalier, Papadoc in Haiti, ja, auch 1,60 oder so, diese Größe, das sind alles kleine Leute, ja, die dann das tun, was kleine Leute machen. Sie versuchen nicht groß rauszukommen, sondern erstmal irgendwie drin zu bleiben im Apparat, in den Strukturen. Und dann haben sie den Vorteil, sie werden häufig nicht als Konkurrenz wahrgenommen. Wer sehr brillant ist, kann man wieder an Stalin wunderbar beobachten. Stalin war ein mieser Theoretiker. Die einzige Theorie, die er geschrieben hat, hat Lenin ihm noch den Ghostwriter gemacht. Ja, er konnte nicht richtig reden, da gab es brillante Leute wie Bukharin, Trotzki, ja, die tolle Redner waren, die Tausende von Leuten mitreißen konnten durch ihre rhetorischen Fähigkeiten. Und Stalin saß da. Aber, und das ist jetzt das, was ihn an die Macht gebracht hat, er hat die Organisation verstanden. Er hat in der Organisation sich Leute um sich geschart, die er dann auf die entscheidenden Positionen gesetzt hat. Ja, also er hat systematisch kapiert, wie die Organisation funktioniert und hat die Organisation unter seine Kontrolle gebracht, ja, indem er Telefone abgehört hat von den Kollegen und so weiter und so fort. Und er hat, was er schon als Student gemacht hat, er hat die Presse unter seine Kontrolle gebracht, sehr genau dafür gesorgt, welche Botschaften werden wohin kommen. Das sind alles Sachen, die er im Hintergrund gemacht hat. Er ist nicht in die Vorderbühne gegangen. Ja? Erst als alle Leute beseitigt waren, ja, da ist er dann in die Vorderbühne gegangen. Und das ist sozusagen etwas, was generell der Fall ist. Deswegen, man muss sich vor mittelmäßigen Leuten hüten. Ja? Das ist, denke ich, der Punkt. Mittelmaß und Eifersucht, das ist eigentlich ein Buchtitel, den ich mir schützen lassen will.
Ich wollte gerade sagen, habe ich mir gerade aufgeschrieben, so gut war der, der war so griffig.
Ja, bitte verwende ihn nicht.
Nein.
Weil ich habe ihn auch irgendwo gelesen, ich muss nochmal. Malaparte hat das geschrieben. Diktatoren seien gekennzeichnet durch Mittelmaß und Eifersucht. Das seien die beiden wesentlichsten Eigenschaften. Und da ist was dran. Mittelmaß und Eifersucht, das heißt, man kann dann umgehen mit Konkurrenz und weiß, wie man beseitigen muss. Aber eigentlich ist man ein mittelmäßiger Typ. Es fehlt jede persönliche Brillanz.
Ich wollte ja eigentlich das Gespräch mit dir unbedingt noch aufnehmen vor der Bundestagswahl, weil ich gedacht habe, okay, da möchte ich den Podcast einfach nochmal nehmen, um ein Wahlergebnis einer blauen Partei ein bisschen zu begrenzen, weil ich da Strukturen und Entwicklungen sehe, die mir Sorge machen. Und gleichzeitig könnte dein Buch ja nicht zeitgemäßer sein, wenn man gerade schaut, was in den USA passiert. Das heißt eigentlich mal der Vorreiter der westlichen Demokratie. Und dein Buch Anleitung zum Populismus hat ja eigentlich die Blaupause dafür geschrieben, was da gerade passiert. Mhm. Was würdest du sagen, ich nehme an, du beobachtest es ja auch scharf, was passiert gerade in den USA und inwiefern kann man erleben, dass Trump zum Diktator wird?
Also ich glaube, er macht alles, um das zu werden. Und das Problem ist, dass seine Partei ihn das auch machen lässt. Theoretisch sind ja die USA auch so gebaut, dass man Gewaltenteilung hat, Checks and Balances. Ja, das heißt, die Macht des Präsidenten ist verfassungsmäßig begrenzt, weil er nicht alles alleine entscheiden kann, sondern er braucht die Zustimmung des Senats und des Kongress, besser gesagt, Repräsentantenhaus und Senat, ja, ist nochmal kompetenzmäßig aufgesplittet und es gibt ein Rechtssystem. Aber was er macht, ist, dass er langsam diese Gewaltenteilung aufhebt. Und er hat dabei natürlich Verbündete, und das sind ist die Republikanische Partei. Oder besser gesagt, seine Verbündeten ist die Basis, die Wähler, die republikanischen Wähler, die er auf sich fokussiert hat oder an sich gebunden hat, noch bevor er in der Politik war. Ja, der hat da ja 40 Jahre lang Öffentlichkeitsarbeit gemacht, erst in der Regenbogenpresse, ja, und dann im Fernsehen mit seiner Serie Apprentice, da wo er mal alle Leute rausgeschmissen hat, hat er also ein Publikum gewonnen. Und er hat ein Programm gemacht, wo er ganz klar gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und wagt nur nicht, euch gegen mich auszusprechen. Und das hat er in seiner Partei, in der Republikanischen Partei, durchgesetzt, so dass ihm keiner mehr widerspricht. Und die paar, die ihm widersprechen, gehen allesamt aus der Politik raus. Ja, das waren schon sehr viele Trump-kritische Senatoren, die in seiner ersten Wahlperiode ihren politischen Job aufgegeben haben, also sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt haben, ihre Kritiker. Und jetzt hat er diese mehr oder weniger gesäubert. Säuberung gibt es, nebenbei gesagt, ja auch in jeder Diktatur, ne? Also Leute, die widersprechen, die Widerstand leisten könnten, werden beseitigt. In Amerika werden sie noch nicht umgebracht. Das ist der Unterschied zu anderen zu Diktaturen, zu ausgewiesenen Diktaturen. Aber hier verlassen sie erstmal die Partei oder sie werden mundtot gemacht. Gut, da fällt in dem Moment, wo jetzt die Wahl so ausgegangen ist, dass beide Häuser des Kongresses mit Republikanern besetzt sind, fällt dieser Widerstand erstmal weg, meistens. Wir haben gerade jetzt nach dieser irren Zollmaßnahmen mit dem Absturz der Börsen gesehen, dass sich doch Widerstand regt. Also wenn jetzt auf einmal die Wirtschaft niedergeht, ja, dann müssen auch die Abgeordneten im Kongress fürchten, dass sie nicht wiedergewählt werden. Und im Repräsentantenhaus muss man alle 2 Jahre wiedergewählt werden. Also das ist relativ, muss man sehr kurzfristig auf die Wähler achten und kann nicht hoffen, dass sie das vergessen, dass ihnen, was weiß ich, 20% ihres Pensionsfonds flöten gegangen sind durch solche schwachsinnigen Maßnahmen dieses Schwachkopfs, der da an der Regierung ist. Also das heißt, der Widerspruch ist gering, aber, und das ist noch viel schlimmer, er hat ja den obersten Gerichtshof mit seinen Leuten besetzt, ja, mit, also sind zwar ausgewiesene und offenbar ja auch sehr angesehene, zumindest teilweise angesehene Juristen, die da jetzt Richter am obersten Gerichtshof sind, aber auch die haben Entscheidungen getroffen, noch zur Biden-Zeit, die eigentlich die Macht des Präsidenten noch weiter steigern. Ja, er ist für das, was er in seiner Funktion macht, kann er nicht mehr juristisch zur Rechenschaft gezogen werden. Also er kann also niemanden mehr, also man kann eigentlich nichts Kriminelles mehr machen, sozusagen, um es mal auf eine Formel zu bringen. Also damit ist also auch das Rechtssystem in Frage gestellt. Und was er ja schon macht, hat er auch in der ersten Amtszeit schon gemacht. Er versucht, die Justiz zu delegitimieren. Ja, also er beschimpft Richter, er sagt, sie seien korrupt und. Und damit versucht er, das ganze Rechtssystem außer Kraft zu setzen. Ziel ist, und das ist etwas, was man in allen Diktaturen findet, das Rechtssystem wird genutzt für Zwecke der Herrschaft, der Herrscher. Ja, das heißt, bei Putin, um den wieder aufzunehmen, sieht man das ja auch, wer den Krieg in der Ukraine Krieg nennt und nicht militärische Spezialaktion, wird vor Gericht gestellt. Gegen politische Gegner findet man immer irgendwas. Herr Nawalny, der oberste Korruptionsbekämpfer wird der Korruption angeklagt und so weiter und so fort. Also das heißt, die Unabhängigkeit der Gerichte wird in Frage gestellt, sondern sie wird funktionalisiert für politische Zielsetzung. Und das ist der erste oder einer der wichtigsten Schritte zur Diktatur, dass also all diese Kontrollmechanismen, all das, was in der Gewaltenteilung eigentlich angelegt war, dass eben die Gewalt, dass die Macht nicht absolut ist, sondern dass man gewissermaßen eine verwickelte Hierarchie hat, das wird ausgehebelt. Und insofern, da ist Trump da ganz gut unterwegs und ich wundere mich, dass es da nicht mehr Widerstand in den USA gibt. Kann man nur hoffen, dass Trump weiterhin schwachsinnige Maßnahmen macht, die dann auch die Bevölkerung auf die Palme bringt. Und das geht erfahrungsgemäß ja nur, wenn sie es wirtschaftlich nicht mehr rechnet mit dieser Regierung, beziehungsweise wenn die Inflation steigt und die Pensionsfonds schrumpfen. Das ist ja schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, ich glaube, das ist ja der Spruch von Bill Clinton gewesen, it's the economy stupid, also was ist wahlentscheidend, und das war ja auch das, was man gesagt hat, weshalb er gewählt wurde, weil ihm man ja Wirtschaftskompetenz unterstellt hat.
Und die, er hat die natürlich nicht gegeben ist, der hat keine Wirtschaftskompetenz, der ist ein scheiß Unternehmer, muss man mal sagen, um es ganz direkt zu sagen. Sein Papa hat ihm 150 Millionen vererbt. Wenn er die damals in einen normalen Aktienfonds eingezahlt hätte, hätte er jetzt wahrscheinlich viel mehr Geld als mit all diesen gescheiterten Unternehmen, die er da gemacht hat. Von der Trump University bis zu diesen ganzen Immobilien, die er da gemacht hat, Hotels und Spielcasinos, wo er x-mal Pleite gemacht hat und Tausende von Handwerkern um ihren Lohn betrogen hat. Ja? Also er hat von Wirtschaft keine Ahnung. Er handelt aus dem Bauch heraus und dieser Bauch ist offenbar wirtschaftlich nicht sehr kompetent.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf Diktaturen schauen, was ist eine erfolgreiche Diktatur? Ist China zum Beispiel die erfolgreichste Diktatur gerade? Oder wie lange kann eine Diktatur stabil sein? Wir haben ja schon erlebt, dass Diktaturen auch, nehmen wir mal die friedliche Revolution in Deutschland, dass die ja mit der Bewegung auf der Straße, mit den Montagsdemonstrationen beendet werden können. Und da war es ja auch eine wirtschaftliche, vor allem ein wirtschaftlicher Punkt.
Ja, also erfolgreich ist natürlich immer wieder eine Frage, wie man Erfolg definiert. Und das ist entscheidet der Beobachter. Also ich war 1978 zum ersten Mal in China. Da war Mao gerade 1,5 Jahre tot oder so. Und da war China noch insofern frappierend für mich, als jemand, der aus dem Westen kam. Ich war Mitglied, glaube ich, der zweiten deutschen Touristengruppe, die da rein durfte, dass alle Leute gleich angezogen waren. Also es gab zwei Farben, dunkelblau oder dieses khaki-farbene olivgrün. Und das heißt, die Individualität war verboten. Und sie durfte nicht gezeigt werden. Ja? Das war nur in einer Diktatur möglich. Insofern, was das Nichtzeigen von Individualität anging, war die Diktatur ziemlich erfolgreich unter Mao. Ja? Ich war 10 Jahre später dann zum ersten Mal dort, weil ich in China ziemlich lange auch gearbeitet habe und dort dabei in dem Projekt war, wo Psychotherapie dort eingeführt wurde. Nach 10 Jahren war China nicht mehr wiederzuerkennen. Ja? Also das heißt, China hat, wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, an objektiven Daten, wirtschaftlichen Erfolg, natürlich eine grandiose Entwicklung hingelegt. Und ich war 75 auch mal für ein halbes Jahr in Indien und habe dann immer verglichen 78 China und Indien. Indien war eher ja offen, nicht diktatorisch, also war auch nicht keine offene Gesellschaft, aber und die Grenzen waren auch teilweise zu, was Wirtschaft anging, aber es war natürlich nicht eine so zentral gesteuerte Wirtschaft wie in Indien. Und mir schien dann jetzt über die Jahre, dass China natürlich ein ziemlich erfolgreiches Modell gefahren ist, was die Entwicklung und den Lebensstandard der Bevölkerung angeht. Ja. 1978 hätte man sich am Tiananmen-Platz noch quer auf die Straße legen können, ohne von einem Auto überfahren zu werden. von Fahrrädern vielleicht, aber nicht von Autos. Ja. Und 10 Jahre später waren schon viele Autos da und man könnte sich vorstellen, was eigentlich passiert, wie die Luft ist, wenn alle ein Auto haben wie hier. Und noch ein paar Jahre später war die wirklich Luft wirklich so, dass man sie nicht mehr atmen konnte in Shanghai und in Peking. Und bei den Olympischen Spielen in Peking mussten sie ein Fahrverbot machen, dass man nur jeden zweiten Tag fahren durfte. Gerade Autonummern und ungerade Autonummern immer im Wechsel. Ja, also insofern hat China und insofern muss man sagen, war dieses sehr autoritäre Regime. Aber es ist natürlich kein autoritäres Regime, was ja doch viele Marktaspekte auch zugelassen hat. Schon ein Erfolgsmodell, ja. Aber du hast ja auch als zweites die friedliche Revolution in Ostdeutschland genannt, in der DDR. Das würde ich nicht so nennen. Also mein Respekt vor dieser friedlichen Revolution in der DDR hält sich durchaus in Grenzen, weil das war ja in Polen hat man damit angefangen. Solidarność, die sind, als es noch ein Risiko war, auf die Straße gegangen und haben um ihre Freiheit gekämpft. Ja, in der DDR ist man erst aktiv geworden, als es eh schon im ganzen Ostblock ja, so weit war, dass man das System in Frage stellte. Und Gorbatschow hatte gewissermaßen ja auch die Erlaubnis dazu gegeben. Also das würde ich nicht als eine Revolution ansehen, sondern das ist letztlich ein mit dem Strom schwimmen ja, gewesen. Und natürlich auch nur von einer kleinen Teil der Bevölkerung. Der größere Teil hat auch da noch stillgehalten. Und es ging den Leuten ja auch nicht so schlecht. Da hat ja keiner Hunger leiden müssen. Jeder hat Arbeit gehabt und man hat seine Datsche gehabt. Und die Frage ist ja wirklich, ob man jetzt besser lebt, ja, wenn man plötzlich in dieses westliche Konkurrenzsystem geschubst wird. Ja, aber wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall mit dem Begriff Revolution vorsichtig, ja, was das betrifft. Wie enden Diktaturen? Ja, eigentlich sind sie alle auf Nichtende angelegt. Ja. Die meisten lassen sich irgendwie, Diktatoren lassen sich irgendwann auf Lebenszeit berufen. Ja. Manche versuchen, eine Dynastie aufzubauen, wie in Nordkorea, Kim, jetzt schon 3. Generation. Auch in Haiti, Papa Doc hat seinen Sohn, Baby Doc, an die Macht gebracht. Man munkelt ja auch davon, dass Putin seine Töchter jetzt endlich an die Macht bringen will. Ich weiß nicht, ob das stimmt und ob das in Russland so gehen würde. Sie gehen zugrunde entweder durch äußere Intervention, ja, Saddam Hussein, Einmarsch von außen, manchmal durch Revolution, also dass zum Beispiel dann ein Militärputsch kommt, irgendein anderer übernimmt die Macht, dann ändert sich aber nicht so sehr viel. Ja.
Syrien, Assad jetzt zum Beispiel.
Vielleicht. Syrien, Assad, ja, das weiß noch nicht klar, wie das jetzt ausgeht. Hm. Ja, das hängt, glaube ich, davon ab, wie die jetzigen Machthaber das spielen, die Karten wirklich spielen. Aber in Afrika, die meisten Diktaturen, die dort beendet wurden, wurden dadurch beendet, dass es halt einen Putsch gab und irgendein anderer, meist ein General, hat die Macht übernommen und den anderen entweder umgebracht oder ins Exil gejagt. Wenn es der Bevölkerung schlecht geht, dann kann das passieren, dass eine Diktatur beendet wird. Aber es ist relativ selten, dass es gelingt. Aber es gibt Beispiele. Die Franco-Diktatur in Spanien zum Beispiel ist übergeführt worden in eine Demokratie oder ein Königreich. Franco hat schon, ich glaube, ist irgendwann Mitte der 70er Jahre gestorben, aber er hat schon Ende der 40er Jahre seine Nachfolge geregelt, indem er den damals noch jungen Sohn des Ex-Königs ausgewählt hat als künftigen König und ihn dann hat auch ausbilden lassen. Ja, also da ist ein Übergang gelungen. Oder auch in Portugal, ja, Salazar, da gab es dann zwar noch jemanden, der versucht hat, als er starb, diese Art des Regimes weiter aufrechtzuerhalten. Aber da war der Anpassungsdruck an Resteuropa, wo überall die Demokratie, eine demokratische Verhältnisse waren, einfach zu groß, als dass man das hätte durchhalten können. Mhm. In Spanien interessanterweise, wenn man sich näher damit beschäftigt, sind demokratische Strukturen zu einem großen Teil dadurch möglich geworden, dass der Tourismus das hauptfinanzielle, wie soll man sagen, die Milchkuh der Nation war. Ja? Franco war ja noch sehr rigide, katholisch, ja, Moral, enge Moral, aber als dann die Millionen von Touristen kamen, die leicht bekleidet am Strand lagen, klappte schon mal diese katholische Sexualmoral zusammen. Ja, und wenn erstmal die Sexualmoral frei ist, dann ist der Rest an repressiven Maßnahmen auch nicht mehr so leicht aufrechtzuerhalten.
Mhm. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen auf Deutschland übertragen oder eine Brille auf Deutschland schauen, wenn man guckt, Weimarer Republik, da sind die Nationalsozialisten ja quasi erstmal demokratisch an die Macht gekommen, bis sie dann die Machtergreifung durchgeführt haben.
Und leider sehr schnell. Das Ermächtigungsgesetz, da hatten sie, was weiß ich, 33% hatten sie, die waren ja nicht, keine Mehrheitspartei. Sie hatten zwar viel, ja, aber sie hatten nicht die absolute Mehrheit. Und dann haben, außer der SPD, haben alle diesem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Und mit dem Ermächtigungsgesetz war die Demokratie beendet. Ja.
Und Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann ja aus der Geschichte lernen, so sagt man zumindest. Und jetzt erleben wir ja trotzdem, und nicht trotzdem, wir erleben in Deutschland, also ich habe gestern eine erste Umfrage gesehen, wo die AfD die stärkste Partei ist, das heißt jetzt gerade noch sogar vor der CDU, CSU, was ich extrem erschreckend finde. Und sie ist ja jetzt in Kommunalregierungen, in den Landesregierungen. Jetzt ist sie sehr starke Kraft im Bundestag und besetzt wichtige Posten. Inwiefern glaubst du, ist es das Ziel, dass sie die Demokratie zersetzen und dass sie auf dem besten Wege sind, das zu erreichen?
Ich bin seit langem der Meinung, man hätte sie verbieten müssen oder sollte sie verbieten. Ja, weil sie will das System ändern. Wahrscheinlich nicht alle Mitglieder und schon gar nicht alle Wähler, ja. Aber die Wähler da, ich frage mich immer, wie bekloppt ist unsere Bevölkerung eigentlich? Ja, also, ja, man soll ja, ich bin ja kein Politiker, ich darf Wähler beschimpfen. Ja, Politiker dürfen das nicht. Ja, aber das nicht zu sehen, ja, da soll das System verändert werden. Und es gibt ja diese, der Verfassungsschutz ist ja kein Mickey Mouse Club, sondern die machen schon ihre Arbeit und die sind ja eher wahrscheinlich sogar rechtsgerichtete, ja, und nicht unbedingt linke Revolutionäre. Und wenn die zu dem Schluss kommen, dass große Teile, ja, vor allem in den Ostländern, verfassungsfeindliche Ziele haben, ja, dann muss man darauf doch reagieren. Ja, also ich finde, diese Partei ist unwählbar und sie wird trotzdem gewählt. Naja, was soll man tun? Ich kenne viele Leute, die überlegen, wohin sie auswandern sollen. Das Problem ist, es findet sich einfach kein Platz, wo man hin könnte, wo man sagt, da ist es noch gut, vielleicht diese Insel mit den Pinguinen, die jetzt
bezahlt ist.
25% Zöllen belegt hat, obwohl da keiner Wirtschaft betreibt. Ja, also insofern, also irgendwie kann man das wahrscheinlich ja alles nur mit Galgenhumor nehmen. Ja, also wir müssen mit denen reden. Das halte ich alles für Quatsch, wenn man immer mal wieder in irgendwelchen Talkshows irgendwelche Leute hört von der AfD, dann sind die ja auch überhaupt nicht an irgendwelchen Fakten interessiert, sondern erzählen ihre Storys. Das ist eine der Mechanismen, die halt auch zum Repertoire des Populismus gehört, dass man sich nicht um Fakten scheren muss, sondern Storys erzählen, die die eigenen Botschaften stützen.
Mhm. Du hast ja auch das Buch geschrieben, wenn rechts links ist und links rechts ist. Ja. Inwiefern Siehst du da Parallelen zwischen den Parteien am rechten, starken rechten Spektrum und einem starken linken Spektrum?
Na, ich schaue ja systemtheoretisch drauf. Ja, und ich glaube, dass weder das, dass diese alte Rechts-Links-Unterscheidung nicht mehr passt. Hm. Ja, weil letztlich geht es darum, es gibt Aspekte dieser rechten Weltsicht, die ja durchaus sinnvoll ist, dass man, was weiß ich, Rechte des Individuums schützen muss und dass das Individuum ziemlich Entscheidungsfreiheit haben muss. Aber es gibt eben auch Aspekte des linken Spektrums oder der linken Sichtweise, dass der Staat bestimmte Funktionen übernehmen muss und damit eben die Rechte des Individuums auch begrenzen muss. Also ich glaube, dass diese alte Rechts-Links-Unterscheidung problematisch ist. Ja, mit zunehmendem Alter neige ich immer mehr zu sozusagen diesen Wischi-Waschi-Positionen, die weder klar links noch klar rechts sind, sondern schauen, was von beiden Positionen ist eigentlich nützlich und funktionell. Und da findet sich halt in beiden Ideologien durchaus Sinnvolles. Ich habe das in dem Artikel, in einem dieser Artikel in dem Buch auch versucht darzulegen, ja, wie, was sozusagen das Dritte ist. Ich kann das jetzt auch gar nicht alles nochmal in Einzelheiten darstellen, kann man nachlesen, wenn es einen interessiert.
Inwiefern, also ich nehme jetzt mal das Bündnis Sahra Wagenknecht als Beispiel, ja. Partei und die AfD, inwiefern hast du vielleicht im Wahlkampf erlebt, dass sie sich der gleichen Methoden bedienen oder ja. gleichen Zielsetzungen?
Ja, ich glaube, dass Sahra Wagenknecht auch durchaus jemand wäre, den man auf eine Promotion-Tour für mein Buch schicken könnte. Einleitung zum Populismus. Ja. Die machen sehr ähnliche Sachen, appellieren an dieselben Gefühle, an dieselben Instinkte, um es mal platt auszudrücken. Ja, und versuchen natürlich auch dieselbe Klientel zu erreichen und erreichen sie womöglich auch. Das, was Sahra Wagenknecht noch besser macht als die AfD, ist, dass sie die schon kapiert hat, dass Personen wichtig sind, dass Personenkult durchaus eine Ressource sein könnte. Ja, ob sie nun langfristig die richtige ist, um einen Personenkult zu etablieren, weiß ich nicht, weil dafür ist sie dann doch ein bisschen zu stark sich, zu steif, ja, in dem, was sie da macht. Ja, und das ist nur begrenzt dann anschlussfähig oder idealisierbar. Ja, obwohl sie ist sicher keine, ist ja eine ganz intelligente Person. Ist ja nicht blöd, die Frau, muss man schon sagen. Und nur durchaus intelligenter als wahrscheinlich der durchschnittliche Bundespolitiker.
Haben wir bei Diktatoren oft vom starken Mann gesprochen. Und wenn wir jetzt mal genau die Perspektive ein bisschen wechseln, Marine Le Pen ist jetzt erstmal raus aus dem Spiel, sage ich mal, in Frankreich. Und wenn wir jetzt aber Alice Weidel und Sahra Wagenknecht betrachten als weibliche Führungspersonen in der Politik. Und die beiden wirken ja jetzt nicht sehr herzlich. Also die haben ja wenige, ich sage mal, weibliche Eigenschaften, die sie ausstrahlen, die eher mütterlich Wärme ausstrahlen. Was braucht man quasi als Frau, um erfolgreich zu sein in solchen Positionen?
Ja, aber das bezieht sich ja nicht nur auf politische Führungspositionen. Ja, also auch in Unternehmen. Ja, du bist da ja auch unterwegs. Auch in Unternehmen werden Frauen nur dann erfolgreich, wenn sie so tun, als ob sie Männer wären. Ja, was natürlich ein Verlust ist für das Unternehmen, weil man braucht nicht noch mehr Männer unter lauter Männern. Ja, und die weiblichen Qualitäten sind es womöglich, die zu intelligenteren Entscheidungen führen, in Führungsteams zum Beispiel. Ja, ich bin ein großer Anhänger der Quotenregelung. Man sollte wirklich für Vorstände und Aufsichtsräte oder generell für irgendwelche Führungsgruppe dafür sorgen, dass eine Quote an Frauen vertreten ist. Ja? Weil, und zwar nur dann, wenn genügend Frauen da sind und auch Erfahrung damit gesammelt werden, was die Ressource ist, die sie speziell zur Verfügung stellen. Ja? Dadurch, dass sie nicht Männer simulieren, ja? Dass sie nicht so tun, als ob sie Männer wären, sondern auch einen anderen Aspekt hineinbringen, womöglich eine soziale Kompetenz, der Blick auf soziale Verträglichkeit von Entscheidungen zum Beispiel. Ja, also, ja, das hat natürlich alles nichts mit Genetik zu tun, sondern mit Sozialisation und welche Rollen einem beigebracht werden. Es ist ja nicht zufällig, dass in erster Linie Frauen Kindergärtnerinnen sind und nur ganz wenig männliche Kindergärtnerinnen existieren. Ja, und nur da deswegen, also das hat was mit Sozialisation zu tun, aber da wir nun mal diese gespaltenen Sozialisationen immer noch haben, weicht sich auf, klar, ist nicht mehr ganz so wie vor 50 Jahren, ja, aber Frauen bringen nochmal einen anderen Aspekt, einen anderen Aspekt von Intelligenz hinein. Ja, es ist nicht, dass sie jetzt da mit Wattebäuschen werfen und Ai-Tai-Tai machen, sondern es gibt eben eine soziale Intelligenz, das, was man im BWL-Studium nicht lernt, zum Beispiel. Ja, es geht nicht nur um Zahlen und kurzfristige Effizienzen. Gut, es gibt viele Männer, die auch das machen. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr klischee-mäßig sagen. Ich zum Beispiel war in unserem Heidelberger Team immer derjenige, der am weiblichsten war. Problem war, dass viele das von sich behaupteten in unserem Team. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es uns auf die Art und Weise gelungen, keine Frau ins Team zu holen. Aber naja, also insofern habe ich lang genug in meinem Leben im Glashaus gesessen, um berechtigt jetzt mit Steinen werfen zu können. ich denke, man sollte da hinschauen und ich glaube schon, dass das ist auch meine Erfahrung, dass der Diskurs wird anders, wenn Frauen dabei sind. Ja, also in einem Team, wo Frauen sind, wird anders diskutiert als in einem Team, wo nur Männer sind. Ja, das ist weniger kompetitiv und so weiter, solche Dinge. Ich bin ja auch.
Also ich kann das nur ganz kurz, weil ich das ja live erlebt habe, weil ich 99 zur Bundeswehr gegangen bin. 2000 kamen dann die ersten Frauen in die Bundeswehr, als ich Peggy S. damals eingeklagt hatte. Und das war schon ein Cultural Change, das war wirklich ein Kulturwandel, weil der ganze Umgang, die Tonalität ein neues positives Level erreicht hat. Und das ist das, was dann sichtbar wurde in der vorher maximal maskulinen Organisation.
Ja, und wenn wir jetzt sagen, dass Entscheidungen ja eigentlich nicht von Einzelnen getroffen werden, sondern von Gruppen, von irgendwelchen Teams. Na, idealerweise in einer komplexen Welt, wie sie heute besteht, ist es vollkommen schwachsinnig, wenn einer alleine entscheidet. Bei Trump sieht man es ja jetzt. Ja, also die kollektive Intelligenz von guten Gruppen, von guten Führungsteams, ja, die beruht ja darauf, dass man inhaltlich Konflikte austragen kann, ohne dass es persönliche Konflikte werden, ohne dass soziale Konflikte werden. Und wenn nur Männerteams da sind, dann ist immer das Risiko da, dass das, also zumindest meine Erfahrung, das müsste nicht sein, es hat wie gesagt nichts mit dem Y-Chromosom zu tun, aber oder dem Testosteron, sondern dass warum auch immer. Ja, Männer sind dann sehr viel kompetitiver häufig und nutzen dann nicht die Chancen, die eigentlich dadurch die darin liegen, dass in der Kommunikation sich Ideen entwickeln, die gar keinem Einzelnen mehr zugeschrieben werden können. Und wenn da Frauen im Team sind, ja, dann wird anders diskutiert, dann ist das sehr viel offener. Es sei denn, die Frauen versuchen, Männer zu sein und wie Männer zu diskutieren und in den Wettkampf einzusteigen, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Ja? Also, aber ich denke, es wird eine andere wenn du sagst, eine andere Kultur, ein Kulturchange, der da stattfindet. Und der ist, denke ich, sehr funktionell, wenn er denn gelingt. Ja.
Okay. Lieber Fritz, wir haben deine Bücher, mit denen, über die ich mit dir sprechen wollte, halt alle so ein bisschen schon, so ein bisschen touchiert natürlich. Wir können nicht 4 Bücher oder 5, ich habe ganz viele in meinem Leseschrank, was ich noch mit dir besprechen wollen würde, können wir natürlich gar nicht gewährleisten. Und trotzdem glaube ich, dass die Zuhörerinnen so ein bisschen schon einen Eindruck gewinnen könnten, was sie in deinen Büchern erwarten darf. Und wir haben auch mein Thema, was mir nochmal so wichtig war, wie ergreife ich erfolgreich als Populist die Macht, so ein paar Mechanismen auch aufgezeigt und auch was passiert in den unterschiedlichen Staaten dieser Welt gerade und auch in unserem, und dass man da meiner Meinung nach auch mit einem großen, wachsamen Auge hinschauen muss, dass wir unsere Demokratie nicht leichtfertig erneut oder nicht leichtfertig verlieren. Aber gibt es noch einen Punkt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, wo du sagst, das wäre mir noch ein Anliegen, das wäre mir noch wichtig, dass wir das im inhaltlichen Teil nochmal abdecken?
Nein, sowas habe ich nie. Diese Frage kann ich immer nie beantworten. Ja, ich habe zwar meine Meinung und die äußere ich auch unflätig und gelegentlich pöbel ich auch rum, aber ich bin kein Missionar, der jetzt irgendeine Botschaft wirklich hat, ja, sondern ich erzähle das, was ich für sinnvoll halte, und ich schreibe das, was ich für sinnvoll halte, und ich verwende Systemtheorie, weil ich sie für die intelligenteste Theorie halte und nicht, weil ich jetzt irgendwie, sie Teil meiner Identität wäre und ich jetzt in quasi religiöser Weise missionieren müsste.
Okay, dann habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Kann ich nicht sagen. Stolz ist ein Begriff, der eigentlich nicht zu meinem Repertoire gehört. Und das Gefühl, das damit benannt wird, habe ich eigentlich auch nicht.
Mhm. Gut. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Da gibt es ja eigentlich die meisten, vom Klavierspielen irgendwelche Sportarten, Fliegen, also das meiste, fast alles.
Okay. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ah, das ist schwer. Also wenn ich auf rein die praktischen Konsequenzen anschaue, dann war eines der wichtigsten Lösungen von Paul Watzlawick und Kollegen aus Palo Alto. Ja, ich hatte ja das Privileg, mit denen dann später auch allen zusammenarbeiten zu können, weil das habe ich zur Hälfte gelesen und dann habe ich angefangen, so zu arbeiten. Ja, das war sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das Kapital, was ich vorhin erwähnt habe, einfach weil es so früh war, sehr, sehr wichtig war. Und gibt es noch ein drittes?
Ich hätte jetzt gedacht, irgendwas von Luhmann oder so. Hat dich das sowas beeinflusst?
Luhmann hat mich schon beeinflusst, aber eher als Person. Und es gibt einige Bücher, die natürlich wichtig waren für mich, aber nicht so, dass ich sagen würde, das war jetzt irgendwie so eine Weichenstellung, weil ich hatte ja dank Paul Watzlawick schon einen kommunikationstheoretischen Blick auf die Welt. Da passte dann Luhmann ganz gut dazu. Ja, vielleicht doch noch Maturana. Das gelbe Buch, nicht wahr? Ja, da sind auch Artikel. Also es gibt so ein gelbes Buch von Viehweg, war das damals, Erkennen, die biologischen Gründe, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Also das erste, was auf Deutsch erschien von ihm, sehr eine Aufsatzsammlung von ihm. Mhm. Ja, Spencer Brown, Laws of Form, ist noch wichtiger als drittes. Spencer Brown, Laws of Form. Ja. Ja, dann streiche ich das Kapital wieder.
Karl Marx ist wieder raus.
Das war doch zu wenig, was davon übrig geblieben ist. Aber dieses erste Maturana-Buch mit Artikeln von ihm, wo er seine ganzen Grundlagen drin hat, die wichtigsten Artikel. Und die Bücher fand ich nachher nicht so interessant, wo es richtige Monographien waren. Laws of Form von Spencer Brown und Lösungen von Paul Watzlawick, das wären die drei.
Super, danke schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ja, weiß ich nicht. Nee, ich kann keinen nennen, der mich richtig behindert hat. Es gab natürlich irgendwelche Aspekte, da müsste ich über längere Geschichten erzählen, aber so sehr behindert haben sie mich auch nicht. Und zum Erfolg kann ich auch nicht sagen, dass Glaubenssätze mich, dass ich irgendwelche Glaubenssätze nennen könnte, die, also mein Glauben ist wahrscheinlich komplizierter, als dass er sich in einzelnen Sätzen ausdrücken kann.
Was ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Lieblingsfoto aus meiner Kindheit? Ich habe gar nicht so viele Fotos aus meiner Kindheit. Ich habe aber allerdings eins, wo ich im Sandkasten mit einem Spielkameraden bin. Ja, und der ist dann mir aus den Augen gekommen. Irgendwie ist die Familie weggezogen. Und ich habe ihn dann im Laufe meines Lebens immer mal wieder getroffen, weil er sich doch mit sehr ähnlichen Themen beschäftigt hat wie ich. Interessanterweise. Offenbar war die Prägung des Sandkastens groß genug.
Ja. Da habt ihr euch schon mit Formen beschäftigt quasi.
Ja, er kann sehr auf die Formen aus, aber so Sozialpsychologie betreibt. Wir haben gemeinsam an Formen gearbeitet. Das ist eine schöne Story, die merke ich mir jetzt.
Ja. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Beim Schreiben. Und beim Schwimmen.
Du hast ja schöne Seen wahrscheinlich in der Nähe jetzt in Berlin.
Ja, habe ich.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweise hat dein Lieblingsmensch?
Ja, er trägt mich.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Dass das Verhalten des Individuums oft mehr durch das soziale System, in dem er lebt, bestimmt ist, als durch seine Geschichte. Nicht generell, aber oft. Ich sollte mehrere Sachen sagen?
Drei Stück, ja, das ist die schwerste Frage.
Nein, kriege ich nicht zustande.
Okay, ja, dann lassen wir das stehen, super. Welche Menschen inspirieren dich?
Autoren. Ja, die inspirierende Schreiben. Also inspirieren mich auch Leute, die irgendwie humorvoll und witzig und geistvoll sind. Wenn man sich mit denen in irgendwo ein Ping-Pong begeben kann, ja, wo das eine Wort das andere gibt und man quasi sich gegenseitig die Stichworte liefert und ein Prozess entsteht, den keiner unter Kontrolle hat und der trotzdem großartig ist, das geht.
Schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit Jesus. Dann wäre wenigstens für einen guten Wein gesorgt.
Weiß gar nicht, ob der so gut war damals.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da jetzt irgend so...
Du weißt, oder weißt du nicht, aber ich wohne ja in der Weingegend, deswegen bin ich da. Ja. Ich wohne ja in Würzburg, so von daher bin ich da verwöhnt. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Sei mutiger.
Sei mutiger. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich kenne nur diesen Spruch, keiner sagt sich auf dem Sterbebett, ich hätte mehr ins Büro gehen sollen. Und das wäre
ja, das ist schön. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Damit haben wir auch angefangen. Wer nicht weiß, wo er hin will, kann sich nicht verlaufen.
Sehr schön. Lieber Fritz, vielen, vielen lieben Dank für diese großartige Begegnung. Vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast zur aktuellen weltpolitischen Perspektive und auch ein bisschen Einblick in dein Leben gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, gern geschehen.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.